Willkommen bei Antenne Traumstadt, Traumstadt Gazette.
Willkommen bei Antenne Traumstadt, der inzwischen fünften Traumstadt Gazette. Hallo Marco.
Hey Björn, grüß dich. Alles gut?
Ja, ich bin quasi fertig. Mein Körper ist fertig, aber meine Seele ist entspannt, denn heute bin ich 50 Kilometer durch den Wald gefahren, habe wieder viele Impressionen gehabt. Ich bin an großen Pilzen vorbeigefahren, die an Bäumen hingen und mich direkt an The Last of Us 2 erinnert haben oder auch an 1, weil ich das gerade spiele. Das zweite Last of Us,
das ist
wirklich gigantisch.
Okay.
Also vergiss alles, was du so an Resident Evil oder irgendwas, was in diese Richtung geht, gespielt hast, weil dieses Spiel ist das und ganz, ganz viel mehr.
Ich kann es nicht spielen.
Wenn ich das jetzt sage.
Ich habe eine Xbox, deswegen bin ich da raus.
Okay, ja. Ich weiß es gar nicht.
Ja, gibt's nicht. Ist PlayStation only.
Achso, gibt's nicht.
Ich hatte Bock und
ja.
Und konnte es mir nicht kaufen. Aber
die nächste Konsole wird bei dir auch die PS5, oder? Die lässt dir irgendwann schenken.
Ja, oder beides ist ja auch egal. Okay. Ich bin ja auch nicht so der Riesenzocker und so, aber
ich
hätte auch einen besonderen Tag. Ich war heute das erste Mal seit einem Dreivierteljahr im Büro und das war total geil, weil es war keiner da und das kann man sich so vorstellen, das sind 6 Etagen, also ein 6-stöckiges Haus und voll verglast und alle Etagen leer. Das, ich kam mir vor wie bei Dawn of the Dead oder so, es war echt cool.
Ja, das ist ja geradezu Kafkaesk in Verbindung mit dem Büro.
Ja, genau.
Ja.
Ja, von daher, ich freue mich, dass wir heute wieder eine Gazette aufnehmen.
Ja, ich habe im Moment das Gefühl, alle freuen sich so ein bisschen. Ich weiß aber nicht genau, worauf, ob auf die verbrannte Erde, die wir jetzt so Tag für Tag immer mehr entdecken, wenn ich zum Beispiel Richtung Stadt gehe. Oder einfach darauf, dass wir jetzt hier euch mit neuen Erstsichtungen versorgen und mit einem Thema, mit dem ich hier starten möchte, damit wir uns so ein bisschen warm reden können. Was hältst du denn von der Ankündigung, dass unser geliebter Rob Zombie ein Remake oder Reboot oder was auch immer von The Munsters macht?
Unser geliebter, anderer, gehasster Rob Zombie. Ich find's super und ich bin total gespannt, was er daraus macht, denn man kann geteilter Meinung sein über seine filmische oder über seine Filmografie. Aber was man diesem Mann nicht absprechen kann, ist die Liebe zum Horrorfilm. Ich bin gespannt, was er macht mit Monsters, ja. Aber das kann ihm nur gut tun eigentlich. Also ich freue mich und auch, das wird bestimmt kein Gore-Fest, gar nichts in der Richtung. Aber ich bin mir sicher, es wird ein Fest voller Liebe für das Genre-Kino.
Ich glaube auch, dass wir da natürlich keinen Rob Zombie im herkömmlichen Sinne erleben dürfen. Also zumindest nicht, was du schon sagtest, den Gore-Gehalt angeht, aber dass seine skurrile Art, die sich ja durch sein ganzes Oeuvre zieht, da auch deutlich zum Vorschein kommt und das auch eine gute Serie dafür ist, mit guten Charakteren, die ich mir so ein bisschen so auch vorstellen kann. Er hat ja gerade auch das Frankenstein-Thema immer mal wieder auch in seinen Songs und so. Aber was ich bei Rob Zombie halt auch ganz toll finde, wenn ich Bock hab, mir einen Rob Zombie-Film anzugucken, dann will ich auch dieses Feeling haben, was halt alle seine Filme haben. Also ich will dieses Feeling, also gucke ich mir einen Rob-Zombie-Film an und werde befriedigt. Und das kann halt auch nicht jeder Regisseur mal eben so von sich behaupten, so eine Handschrift zu haben, dass man das direkt erkennt. Ja, ob das jetzt die Schauspieler sind oder der Farbanstrich, jetzt die letzten beiden seiner Filme vielleicht mal so ein bisschen weggelassen, wobei auch da klar ist, okay, ist Rob Zombie nur mit viel wenigerem Budget und digital.
Ja, ich fand 31, war ja sein vorletzter, den fand ich durchaus gut. Also der ist kurzweilig, der hat mich unterhalten, ich habe nichts erwartet und auch nichts bekommen und wie hieß der letzte Teil der Firefly?
Three from Hell.
Three from Hell, genau. Den habe ich am Fantasy Film Festival gesehen und ja, da ist mir so ein bisschen CGI-Blut auf dem Sack gegangen, kann man ja mal so sagen. Aber ansonsten, ja, Er gibt bedeutend schlimmere Filme.
Total. Also ich fand dann 31 bedeutend schlimmer zum Beispiel als Three from Hell. Wobei halt, wie gesagt, das CGI-Blut. Und er funktioniert als dritter Teil. Ja, er ist letztlich unnötig. Und er sieht nicht so schön aus, aber er funktioniert trotzdem für mich.
Ja, wir haben schon noch die Budget geschuldet. Ich habe mal nachgeschaut tatsächlich, weil ich irgendwann gedacht habe, so, was liegt denn da zwischen Devil's Rejects und Free From Hell? Und da haben wir mal kurz irgendwie, glaube ich, Pi mal Daumen, 50% weniger Budget bei Free From Hell. Also ja, muss sich ja irgendwo widerspiegeln auch.
Genau, und das ist halt einfach ein bisschen traurig, aber das liegt halt einfach daran, dass sein Erfolg halt vermutlich, was das Einspielergebnis der letzten Filme, also so Lords of Salem, schon irgendwie wahrscheinlich erklärt.
Lords of Salem wollte, glaube ich, keiner außer uns zwei gucken und noch eine Handvoll anderer, aber ja, ich finde einer seiner besten.
Lords of Salem, da gibt es durchaus Leute, die ich kenne, die den ebenso schätzen, wie wir beide das tun.
Aber die kennt sonst keiner.
Ja, also ja.
Ich weiß, das ist alles gut. Ja, aber er ist schon sehr, also wenn ne, es ist eben, wenn die Leute so ein House of Thousand Corpses erwarten oder ein Devil's Rejects und gucken sich dann Lords of Salem an, da waren, glaube ich, viele von diesen Gore-Bauern insbesondere enttäuscht.
Ja, und er hat ja auch durchaus immer so seine Problemchen, die sich so durch jeden Film ziehen. Das kann man ja auch nicht abstreiten. Aber wer hat die nicht? Und wenn man das vergleicht mit einem Großteil von anderen Filmen heutiger Zeit, dann ist man bei Rob Zombie eigentlich immer ganz gut bedient. Okay, The Monsters kann kommen, in welcher Form auch immer. Ich hoffe ja zumindest nur als Film. Wir brauchen ja nicht noch eine Serie. Und dann wird er vermutlich auch direkt gestreamt und gar nicht erst ins Kino kommen. Das halte ich für relativ, also vielleicht in den USA in limitierter Form.
So wie ich gelesen habe, wird er in den USA auch für den Streamingdienst produziert.
Okay. Ja.
Ja, ab der, genau. Aber ich meine, das heißt ja jetzt erstmal grundsätzlich nicht, dass er nicht ins Kino kommt. Aber ja, wir werden ihn, wenn der Name Rob Zombie draufsteht, werden wir ihn früher oder später hier in Deutschland zu sehen bekommen, denn damit lässt sich immer noch die ein oder andere DVD oder Blu-ray, glaube ich, verkaufen mit dem Namen.
Ja, und vielleicht, wenn wir jetzt alle so ein bisschen wieder bei Null anfangen, gibt es bald wieder Bahnhofskinos und wir können den in so einer Dauerschleife sehen. Wer weiß.
Fingers crossed.
Wollen wir das Träumen nicht aufgeben?
Nee, dann ist es schlimm, wenn man es aufgibt. Aber lass uns... So.
Ja, hau raus hier.
Zurück vom Träumen zu den Erstsichtungen. Ja, genau. Ich hau mal raus. ich habe eine bessere Zeit gehabt als bei unserer letzten Aufnahme und ich habe nur gute bis sehr gute Erstsichtungen gehabt und ich will mit einer guten anfangen und das ist Alone von John Himes, der Sohn von Peter Himes, der hat den tollen
Outland.
Bitte?
Oder? Outland?
Ja, nee, der hat auch den tollen hier, wie hieß er nochmal, mit diesem Monster in dem Museum.
Das Relikt.
Das Relikt, genau.
Ja,
den hat okay. er auch
gemacht. Aber hat er denn Outland gemacht?
Ich weiß
Oder verwechsel nicht. Ich den jetzt?
Ich meine, ich
könnte mal hinter mich greifen, aber...
Ja, greif da mal hinter dich. Aber ist ja auch egal, wir sprechen ja über John
Himes. Sprich du weiter. Ja, eben, du sprichst ja genau.
Genau, wir sprechen über John Himes. Und Alone ist ein klassischer Serienkiller, Jagdfrau. Szenario beginnt so ein bisschen wie Duel, das Spielfilmdebüt von Spielberg mit einem Pickup, der eine Frau, die auf dem Weg zu ihren Eltern ist, zu ihrer Mutter, das kommt nicht so ganz genau heraus, die dann von so einem Typen verfolgt wird und am Ende des Tages wird die von dem gefangen genommen und schafft es auszubrechen. So viel darf gespoilert werden, denn der coole Part kommt danach, dass das spielt irgendwo im mittleren Westen von Amerika, könnte auch Kanada sein, das ist, glaube ich, nicht näher definiert. Und du siehst eben so Frau gegen Natur. Das ist cool gemacht, denn wir haben hier eben kein CGI, wir haben eine tolle Naturkulisse, Wildwasserbäche, tiefgrüne Wälder und ein Überlebenskampf. Also ein Überlebenskampf, Flucht oder Flucht vor dem Serienkiller, aber auch Kampf mit der Natur, den diese Frau bestreiten muss. Ja, hat man alles schon mal gesehen, hat man teilweise auch besser gesehen, aber das ist super gemacht, das ist toll inszeniert, das ist total kurzweilig, der Film geht 98 Minuten und ja, gibt auch relativ schnell Gas. Das ist sehr wertig produziert. Ist ein Remake von einem, ich glaube, schwedischen Film. Und ich habe mir das deutsche Mediabook gekauft, wo auch das Original auch drin ist. Muss aber zur meiner Schande gestehen, dass ich das Original, die Vorlage, noch nicht geschaut habe. Von daher kann ich da keinen Vergleich ziehen. Aber also wenn der irgendwie für kleines Geld zu kaufen ist, kann ich da nur jedem empfehlen, zuzuschlagen, der ein Stück weit auf ja, Genre-Kino in der schönen Natur steht.
Ja, das zieht mich persönlich schon mal alles an. Ich werde dann vermutlich eher zum Mediabook tendieren, weil dann habe ich nochmal einen direkten Vergleich. Aber wir hatten das Thema ja auch schon in The Creeper, dass uns das beiden sowieso vom Setting her sowieso schon mal gefällt. Und das Ganze mal in neuer, moderner Form, warum nicht?
Ja.
Es ist wirklich nichts Neues, das hat man immer schon mal das Thema im Kino, aber ich finde es auch immer schön anzugucken, ja, weil die Natur halt, genau. Also wenn sie gut eingefangen ist, dann.
Exakt, die ist super eingefangen und ich glaube, du kannst diesem Thema auch noch wenig Neues abgewinnen, das ist, und aber ist ja auch unterhaltsam, wieso so was Neues abgewinnen, wenn man eine alte Formel immer wieder unterhaltsam aufsetzen kann, macht ja Spaß und soll ja unterhalten, ja. Und das macht er.
Vor allem, du hast ja auch das Phänomen, dass die Leute, die jetzt sehen hier, oh, ein Film ist schon 10 Jahre alt, dann ist das für die alt, das heißt, die gucken den erst gar nicht und wenn der Film dann quasi als neues Produkt verkauft wird mit einer Thematik, die es vielleicht schon 20 Mal gegeben hat oder mehr, dann ist das für den ja auch neu. Von daher, wenn du dann so denkst, ja, du kannst den Leuten immer wieder das Gleiche verkaufen, weil du verkaufst es ja auch neuen Leuten. Deshalb funktioniert sowas wahrscheinlich auch immer wieder. Wir sehen das ja in allen anderen Bereichen. Wir bräuchten ja auch nie wieder einen Zombie-Film drehen, aber wir tun es ja trotzdem.
Das
und erreichen
ja.
Damit. Ja.
Hat man ja in der letzten Folge. Aber im Gegensatz zu dem Film, den ich in der letzten Folge relativ zerrissen habe, relativ ist gut, ist Alone eben einer der besseren Genre-Produktionen jüngerer Jahre. Ne? Also ist ein ganz junger Film, 2020 rausgekommen. Und ja, kann ich uneingeschränkt empfehlen. Der macht Spaß. Was hast du?
Ja, ich schaffe es ja irgendwie in letzter Zeit fast gar nicht mehr in die Jetztzeit zu blicken, aber diesmal geht's nicht ganz so weit zurück, also zumindest bei dem ersten Film hier. Und zwar habe ich mir einen Horrorfilm angeguckt, dessen Cover mich schon seit langer Zeit verfolgt, noch zu VHS-Zeiten, aber irgendwie war der in der Videothek nie da. Und jetzt ist er da auf Blu-ray und ist auch für einen guten Kurs zu haben. Happy Hell Night, eine US-kanadische Produktion von 1992 von Brian Owens. Und ja, hier kämpft irgendwie eine Gruppe Studenten gegen einen dämonischen Hans Wurst, der mir so ein bisschen zu sehr auf Freddy Krueger gemacht wurde. Also der sieht optisch, ist das okay, das ist so ein kleiner Priester mit Glatze, eigentlich so ein Strich in der Landschaft. Der hat dann so schwarze Augen. Und würde er wenigstens die Klappe halten und nur grimmig gucken und seiner blutigen Taten schreiten, dann wäre das auch alles okay. Aber er kommt damit so Plattensprüchen, die selbst zu Freddy-Zeiten manchmal schon so, ja, es hätte jetzt nicht sein gemusst, weil du hattest bei Freddy ja auch dieses, ja, diesen Anstieg des Humors und des Sprüchefaktors. Und damit wurde Freddy dann ja auch so ein bisschen entdämonifiziert, würde ich sagen. Und das hast du halt hier, aber dann nicht im Rahmen einer Komödie, sondern eines ernsthaften Horrorfilms. Aber du hast dann hier auch so Schauspieler, die sind so furchtbar, so überzogen. Also Overacting ohne Ende. Und dann gibt es irgendwie so einen Tom Cruise für Arme. Also ich will dem Mann nicht zu nahe treten, dem Darsteller namens Frank John Hughes. Aber es sieht schon irgendwie alles so ein bisschen erbärmlich aus, weil er auch so tut, als würde er jetzt hier den größten Film seines Lebens beschreiten. Naja, dafür haben wir Sam Rockwell hier, also einen jungen Sam Rockwell, der ist aber nur für ein paar Sekunden im Bild, in so einem Rückblick. Ne? Also, was die Darsteller angeht, rettet hier keiner irgendwas. Schön ist, dass er so insgesamt ein nettes 80er-Jahre-Feeling verbreitet. Also, es ist ja eine Produktion von 92, aber der sieht wirklich so aus, als wäre er irgendwie so 86, 87 entstanden. Hat auch einen entsprechenden Soundtrack und hat tatsächlich ein paar recht ruppige Gore-Effekte. Also, ich sag mal so, Leute, die auf okkultistische Filme stehen, mit dem üblichen Brimborium und auch Splatter mögen und 80er-Jahre-Filme mögen, die können ja auf jeden Fall mal reinschalten. Der Film langweilt nicht, aber er funktioniert halt aufgrund seiner Darsteller nicht so wirklich. Also ich habe mir ein bisschen mehr erwartet.
Oh, ja. Ich habe kaum Erinnerungen an den Film. Ich habe den auf VHS das letzte Mal gesehen und dann auch im mit der Original-Tonspur. Ich kann mich definitiv nicht an irgendwelche Sprüche erinnern, aber das mag auch einfach an der Zeit liegen, die zwischen der letzten Sichtung und heute liegt. Also ich meine, wir haben 2021, ich werde den wahrscheinlich Anfang der 90er dann auch gesehen haben, irgendwann Mitte 90er. Ich weiß, dass es ein Tape war aus der Traumathek damals. Ich habe mir aber auch die Blu-ray geholt und der steht auch so leicht hervorgerückt. Die alle unsere Folgen hören, wissen, dass ich Filme, die ich bald gucken will, aus meinem Regal so leicht hervorrücke. Ja, ich bin gespannt. Hab den aber auch so nicht schlecht in Erinnerung gehabt. Aber ich kann auch sein, dass ich ihn verwechseln mit The Dead Pit. Den finde ich ja super.
Den hast du ja aber erst gesehen, ne?
Genau, den habe ich ja erst vor kurzem gesehen. Da habe ich mir die Code Red Blu-ray aus den USA geholt, die ganz wunderbar ist. Und auch auf diesem Wege jedem empfohlen sei, sofern sie nicht schon out of print ist. Naja.
Ich ja
habe auch noch was rausgekramt und ich begebe mich aber jetzt ein bisschen weiter zurück, nämlich ins Jahr 1973 und habe mir Elektra Glide in Blue angeschaut. Und zwar, es war ein Blindkauf für mich. Ich habe die einen Trailer gesehen, Camera Obscura, kann man ja sagen, hat hier ein Mediabook rausgebracht. New America Cinema über einen relativ gelangweilten Highway-Polizisten, also Motorradpolizisten, der ja so ein 0815-Leben führt, davon träumt, zur Mordkommission zu wechseln, hat auch schon so ein paar Anträge gestellt und ja, und dann irgendwie auf einmal so verwickelt wird in so einem Mordfall. Also der findet einen Toten, einen Einsiedler, der tot in seiner Hütte liegt und man weiß nicht genau, ob es Selbstmord ist. Optisch sieht es erstmal nach Selbstmord aus, aber er macht direkt einen auf dicke Hose und sagt, nee und so, das kann nur Mord gewesen sein und naja, und darf dann auch zur Mordkommission wechseln als Motorradpolizist und das war es eigentlich auch schon fast mit Story. Der Film lebt von seinen Bildern, von seiner Stimmung. Leute, die mit dem 70er-Jahre, mit dem amerikanischen 70er-Jahre-Kino sich auskennen, sich befassen, wissen, was da einer auf einen zukommt. Ne? Also das ist die Zeit von Easy Rider, nur eben hier genau das Gegenteil. Nicht das wilde Leben, sondern ein stockkonservatives Weltbild, was er als Polizist darstellt. Das ist untermalt mit einem tollen Soundtrack, mit großartigen Bildern. Das hat mich sehr schnell mit seiner Stimmung eingefangen. So eine ähnliche Stimmung oder so eine ähnliche Wirkung hatte Midnight Cowboy mit John Voight und Dustin Hoffman auf mich bei der ersten Sichtung. Man ist so ganz gebannt und lässt sich von diesen Bildern berauschen. Das ist ein toller, toller Film, der mir eine Menge Spaß gemacht hat, obwohl ich total müde war, als ich den gesehen habe. Habe ich keine Sekunde irgendwie, ist mir das Auge zugefallen oder so, eigentlich hätte ich pennen müssen. Und bei jedem anderen Film, der nur halbwegs interessant gewesen wäre, wäre ich auch eingepennt. Aber super, also kann ich nur jedem empfehlen. War mir bis zu diesem Announcement eben völlig unbekannt. Elektra Glide in Blue hieß wohl in Deutschland Harley Davidson 344.
Ja, klingt auf jeden Fall nicht uninteressant. Vielleicht werde ich da noch irgendwie.
Also ich glaube auch gerade dir wird der echt gut gefallen. Also ich kenne ja so ein bisschen deinen Filmgeschmack. Also da kann ich mal, ich kann ja auch gerne mal die Blu-ray ausleihen.
Ja, ich kaufe da ja bei Kamera Obscura eigentlich fast alles blind. Aber manchmal mache ich außen, ja.
Was gab's bei dir noch?
Bei mir gab es noch etwas sehr niedliches, würde ich fast sagen.
Denn, Critters.
Bitte?
Critters also.
Nee. Also Erstsichtung Critters, nee, das wäre traurig.
Stimmt.
Nein, die habe ich schon mein Leben lang in meinem Herzen drin. Nee, mein Lieblingsgraf hat sich in den Wilden West verirrt, um dort fleißig Blut zu trinken.
Wir hatten schon mal drüber gesprochen, glaube ich, oder?
Wir hatten schon mal drüber gesprochen, genau. Und da hattest du dich gefragt, ob es so weit gehen muss. Ja, die Frage ist tatsächlich berechtigt, aber ich bin ja immer gerne offen für solche Experimente und letztlich war ich doch sehr begeistert von Billy the Kid vs. Dracula aus dem Jahre 1966. Eine US-Produktion von einem William Bodine gedreht, der eine unfassbare Filmografie hat. Also ich guck ja dann bei IMDb, wie viele Einträge dieser Mann als Regisseur hat. Ich glaube, es waren wirklich fast 400 Einträge. Und vor allem in Serien und wahrscheinlich irgendwie viele einzelne Folgen. Ich hatte auch keine Lust, das alles durchzugehen. Das war mir doch echt zu viel. Aber er hat im gleichen Jahr wie Billy the Kid vs. Dracula, wie man sich schon denken kann, natürlich auch noch Jesse James meets Frankenstein's Daughter gedreht, den ich aber noch nicht gesehen habe. Jedenfalls ist das hier wirklich ein Film, wo man von der ersten bis zur letzten Minute sich eigentlich nur freuen kann darüber, dass es mal ein Publikum dafür gab. Also ein ernsthaftes Publikum. Weil wenn du den Film heute servierst, dann wird das jeder als was für ein Trash.
Aber ist der ernsthaft gemacht oder ist das so wie Abbott und Costello treffen Frankenstein oder so?
Das hatte ich auf keinen Fall das Gefühl. Ne? Und ich habe den ja auch in seiner Originalfassung gesehen und der ist schon irgendwie, das ist schon ein ernsthafter Versuch, glaube ich. Aber wahrscheinlich ist allen schon direkt klar geworden, okay, man hatte da auch einen anderen Anspruch, 66. Aber John Carradine als Dracula, der hier nie Dracula heißt, nur auf dem Cover, weil er hier quasi auf der Reise in den Wilden Westen überfällt er jemanden und bringt ihn um und nimmt dann die Identität eines gewissen James Underhill an, um dann in den nächstgelegenen Ort zu reisen, wo seine Nichte wohnt, die aber nicht weiß, wie ihr Onkel aussieht. Das heißt, es hätte jeder sein können und sie hätte sich gefreut, ach, hallo Onkel James. So, deshalb war sie auch nicht irgendwie verwundert, dass John Carradine anmarschiert. Und John Carradine ist hier auch tagsüber aktiv, was ja durchaus nicht ungewöhnlich ist. Bei Stoker ist es ja selber auch so, dass der Vampir auch am Tag leben kann. Er hat nur keine Kräfte. Ja. Aber naja, John Carradine verwandelt sich dann gerne in eine Modellfledermaus, die lustig am Himmel schwebt, mal irgendwo hingeschleudert wird und einen netten Teddypelz trägt. Ganz besonders schön ist, wenn die Fledermaus von einer Stadtseite zur anderen in den Saloon reinfliegt, es einen Schnitt gibt und John Carradine schon da steht. Und keiner im Saloon
wundert sich.
Es gibt so tolle Momente und John Carradine guckt manchmal wie Catweasel mit seinem Zylinder und es ist ganz toll. Und dann gibt es da noch eine Olive Carey, die eine Dr. Henrietta Hull spielt. Und das ist so eine Art Wildwest-Emanze. Auch ganz großartig. Also wenn man Leute sucht, die Haare auf den Zähnen haben oder die gerne als Drahtbürste beschrieben werden, dann würde mir ja jetzt ab sofort Olive Carey einfallen. Ja, ein bisschen blass wirkt hingegen dann Billy the Kid selbst, irgendeinen Chuck Courtney, den ich nicht kenne. Ja, hat das Potenzial von einem Glas Milch mit einem grünen Hemd.
Hast mich überzeugt, ich bestelle
Film. Ja, das ist wirklich so ein also man denkt manchmal so, passiert das jetzt wirklich? Und aber in seiner Gesamtheit muss ich auch stark an so Gespenstergeschichten von Bastei denken.
Okay.
Da gab es auch immer mal wieder eine Vampirfolge und da wäre das völlig normal gewesen, wenn da jetzt mal Horror im Wilden Westen ist.
Ne? Ich glaube, ich hole mir den Film. Der ist ja nicht hart, oder? Ist er ab 12 oder?
Ach, überhaupt nicht. Den kannst du einem Kind zeigen.
Ja, deswegen frage ich, weil dann überlege ich, ob ich ihn einfach mal so ein Experiment mache und zu meinem Sohn, der 12 ist, sage so immer, ja, komm, lass uns zum Filmabend machen und dann
schmeiß ich ihn vorher an
und mal gucken, was der macht, wie der reagiert. Nein.
Nein, wenn die den hier prüfen würden, also es gibt jetzt eine DVD, die ist ein Original mit deutschen Untertiteln, ist plötzlich mir von Amazon angezeigt worden als Empfehlung und das fand ich so lustig, weil wir halt noch darüber gesprochen haben. Genau. Und es sind, glaube ich, 2 Wochen vergangen, da wurde mir das empfohlen. Gut, mal abgesehen von diesem merkwürdigen Zufall, habe ich ihn direkt in den Warenkorb gelegt und gut war. Ich habe ihn endlich gesehen und ich bereue ihn auch nicht. Den wäre locker ab 12.
Nächste Erstsichtung. Ich bin ganz happy. Ich habe den irgendwie immer auf meiner Liste gehabt. Ich weiß gar nicht wieso. Und das heißt immer, ne? Der Film ist jetzt, den ich jetzt hier vorstellen möchte, ist aus dem Jahr 2020, eine französische Produktion. Aber ich hatte irgendwann mal so einen Bericht gelesen, so einen Festivalbericht, und der war total super. Und dann habe ich mir ihn irgendwie im Kopf gespeichert und jetzt kam der in Deutschland raus. Und die Rede ist von Swallow, von Carlo Mirabella Davis. Ich bin mir sicher, es wird Carlo Mirabella Davis ausgesprochen, aber ist auch völlig egal. Ich weiß nicht, ob es eine Genreproduktion ist. Es ist sehr, ich habe mich ganz, ganz oft von seiner Kühlheit her an Cronenberg Produktion erinnert. Es geht um eine junge Frau namens Hunter, gespielt, und zwar großartigst gespielt von Halle Bennett, die mir bis dato völlig unbekannt war, und die spielt eine junge, schwangere Hausfrau, die gerade mit ihrem Mann, der anscheinend in einem Familienunternehmen arbeitet, was sehr, sehr wohlhabend ist, in so ein neues Haus, was ihre Schwiegereltern denen geschenkt haben, gezogen sind. Ein ganz cleanes Haus, ganz, ganz kühle, dunkle Töne, die so im ganzen Haus sind, gemischt mit wärmeren Tönen, wenn sie irgendwann, sie beklebt irgendwann die Fenster mit so Farbfolie. Naja, auf jeden Fall, die wird schwanger und entwickelt zur selben Zeit eine Obsession, gefährliche Gegenstände zu schlucken. Das geht los mit einer Murmel und geht weiter mit Heftzwecken und steigert sich. Und das ist klar, es gibt immer einen Grund, wenn man sowas macht. Das wird auch im Nachgang beleuchtet, aber der Film packt. Ja, ich finde es immer so klischeehaft zu sagen, der Film packt total viele Tabuthemen an, aber der geht mit einigen Themen relativ drastisch um. Mhm. Ohne aber plakativ diese zu inszenieren.
Er hat dann ja auch überhaupt Themen. Das ist ja auch schon mehr als viele Filme sonst bieten.
Genau. Also man kann das ja ohne groß zu spoilern. Nee, sag ich nicht. Dann würde ich zu sehr spoilern. Aber Halle Bennett spielt diese Hunter mit einer so tollen Zerbrechlichkeit. Das ist total, also mich hat die Charakterdarstellung total eingenommen. Alle Sachen, die sie macht, kann man ja nicht nachvollziehen, aber man fühlt sehr mit. Ja, also ich habe ja das erste Mal seit langer, langer Zeit wieder gesessen und bei einigen Szenen gedacht so, oh, obwohl die nicht explizit sind, aber so der Gedanke eben, der da mitspielt, wenn man angedeutet bekommt, was sie gerade macht, ist echt. Mhm. Ja. Und der hat einen tollen Soundtrack, der ist unfassbar schön fotografiert. Wenn da David Cronenberg Regie gestanden hätte, hätte ich das sofort geglaubt. Also es ist ein toller Film. Ich kann den auch dir und allen anderen auch, die uns zuhören, nur dringend ans Herz legen. Das ist kein Feel-Good-Film, aber der ist am Ende auch nicht depressiv oder deprimierend. Er hat ein Ende, was, glaube ich, viele schockieren wird, aber ich fand's für den Charakter sehr gut, sehr, sehr erlösend. Hm. Mehr sage ich nicht.
Gut, ja, nee, klingt auf jeden Fall nach einem Film, den ich gerne sehen möchte.
Ja, ich glaube, das ist genau die Art von Film, die du lieben wirst. Also der ist wirklich, ich will nicht spoilern eben. Und es gibt einige ganz tolle Szenen im Film, das Ende ist toll und du kennst das doch, wenn so ein Film dich komplett einnimmt mit allem. Das
ja, echt, auf jeden und, Fall. Also,
und das hat er geschafft.
Das ist halt nur, es passiert halt relativ selten heutzutage und deshalb bin ich immer sehr froh, wenn dann doch mal wieder was um die Ecke kommt, wo
die Franzosen denke, eben.
Ja, natürlich. Die Europäer ja grundsätzlich. Ja, das genau. Erlebe ich ja in den letzten 20 Jahren immer häufiger, dass wenn mal so richtig krasse Sachen kommen, die mich dann richtig bewegen, dass sie gerne halt mal aus Europa kommen. Und da sind natürlich die Franzosen gerne mal ganz vorne mit dabei.
Ja, genau, ja. Exakt. Hast du noch eine Erstdichtung gehabt, von der du uns erzählen magst?
Ich schlage nochmal die Zeitmaschine auf und fahre nochmal 6 Jahre zurück ins Jahr 1960. Und hier erwartet uns ein Film, der so in allen Belangen das genaue Gegenteil ist von Billy the Kid in Sachen Qualität. Denn ich habe mir Midnight Lace angeguckt, der hier als Mitternachtsspitzen bekannt ist. Regie David Miller, US-Produktion 1960. Und in der Hauptrolle haben wir hier Doris Day, die auch wirklich ganz hervorragend in dieser Rolle aufgeht, in der Rolle als Ehefrau, die anfänglich in einem vernebelten Park von einer Stimme, die von irgendwoher kommt, bedroht wird. Also die sagt ihr, dass sie im nächsten Monat sterben wird. Und sie sagt ihr halt nicht wann, er wird sich irgendwann bei ihr melden, mehr oder weniger. Diese Stimme scheint von irgendwoher zu kommen. Und sie tut das dann erstmal so als, ja, Verhalten irrer oder keine Ahnung. Naja, und das Ganze setzt sich dann mit ständigen Anrufen fort von der gleichen Stimme, die ihr immer quasi sagt, so hier, jetzt die Zeit läuft langsam ab. Naja, und es ist halt so ein Film, der sehr kompakt ist in seinem Setting. Wir haben sehr viel in den Wohnungen, in dem Haus von ihr und ihrem sehr wichtigen Ehemann. Und wir haben hier eine Ausleuchtung, eine Fotografie, die mich so stark an Mario Bava erinnert hat, dass es schon fast unheimlich war, vor allem gegen Ende, weil der Film ist ja von 1960 und diese Bava-Ästhetik, die farbige, die setzte ja bei ihm erst viel später ein. Von daher...
Vielleicht war es auch andersrum, ne?
Ja, er wird durchaus diesen Film kennen. Ne? Ja. Bava ist ja auch natürlich, kennt er natürlich auch Alfred Hitchcock. Und Hitchcock hat ja auch schon gerne mit diesem Kulissenartigen und auch toll ausgeleuchtet und auch mit Farbspielereien. Wenn man an Cocktail für eine Leiche denkt, wenn man da diesen Hintergrund der Stadt sieht, diese Kulisse, die sich immer wieder verändert, ist ja alles super. Da hat ja der eine den anderen befruchtet. Aber es ist schon interessant, wie dicht dieser Film inszeniert ist. Wie toll Doris Day spielt, die immer mehr gequält wird und in den Wahnsinn getrieben wird, so dass halt auch die Leute, bei denen sie eigentlich Hilfe sucht, sie mittlerweile nur noch auf Missverständnis stößt, weil sie einfach glauben, die bildet sich das ein, die braucht einfach Aufmerksamkeit, die Frau. Und naja, es gibt dann am Ende einen Twist, der jetzt für mich nicht unbedingt überraschend war, aber er wurde schön ausgespielt, weil im Twist selber wusste man jetzt nicht so genau, ist es jetzt so oder so. Es war toll gemacht, es ist sehr dicht. Wir haben zusätzlich noch Roddy McDowall in jungen Jahren, also was heißt junge Jahre? Ich weiß, wie alt mag er da gewesen sein? 25, 30 oder so vielleicht. Immer super, der Mensch. Der braucht ja auch nur in den Raum zu kommen. Und ebenso ganz großartig Anthony Dawson. Anthony Dawson habe ich das erste Mal in Deadlock kennengelernt von Roland Click und mich direkt in dieses faltigen Habichtgesicht verliebt. Ganz toller Typ. Der hat auch bei Hitchcock, meine ich, schon mal irgendwo mitgespielt. Daher kennt man ihn auch. Von daher, also hier ist wirklich alles ganz toll. Es ist vielleicht nicht der große Klassiker, weil es halt schon genügend Hitchcock-Filme vorher gab und auch andere Filme, die so in diese Richtung gehen. Aber für das, was er ist, ist er wirklich ganz toll. Mitternachtsspitzen, Midnight Lace, sei auf jeden Fall jedem empfohlen, der Hitchcock-Filme mag oder insgesamt 60er-Jahres-Thriller-Kino und Filme, die halt auch toll ausgestattet sind. Also der Film repräsentiert seine Zeit sehr, sehr adäquat.
Klingt auf jeden Fall mega interessant.
Blu-ray ist auch von Koch Media erhältlich, ja. Also wir haben hier auch eine super, super Qualität. Es gibt sogar noch eine alternative Möglichkeit, sich die unrestaurierte 4:3 Kinofassung, die deutsche, dazu noch anzugucken. Also da gibt's viel für wenig Geld in toller Qualität.
Cool. Ich habe keine Erstsichtungen mehr, aber ich habe ein Rewatch, eine Wiedersichtung. Und ich sage jetzt einfach nur mal die Schauspieler, die mitmachen. Und ich bin mir sicher, dass 98% aller, die zuhören, sofort wissen, von welchem Film ich spreche. Christian Slater, Patricia Arquette, Dennis Hopper, Val Kilmer, Gary Oldman, Brad Pitt, Christopher Walken, Michael Rappaport, James Gandolfini. Und natürlich spreche ich von True Romance, der Quentin Tarantino-Verfilmung von Tony Scott aus dem Jahr 1993. Ich hatte den lang nicht mehr gesehen. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie ich das erste Mal auf diesen Film aufmerksam geworden bin, denn als damaliger Cinema-Abonnent gab es irgendwann so eine Sonderausgabe und da war ein VHS-Tape bei, voller Trailer. Irgendwie, ich weiß nicht, 80 Minuten, 90 Minuten, nur Trailer. Und teilweise in Originalsprache. Und da waren Trailer von True Romance bei. Und ich habe gedacht, wie geil ist das denn? Und dann kam der hier in Deutschland ins Kino. Ich habe ihn auch direkt im Kino gesehen. Liebt den Film seitdem, haben aber jetzt schon lange nicht mehr gesehen und war so ein bisschen, ja, nicht nervös, aber habe gedacht, so, mal schauen, wie der gealtert ist. Der Film ist für einen Film aus den 90ern, die ja damit geglänzt haben, hektische Schnitte zu haben und irgendwie eine große Videoästhetik an den Tag zu legen, mega gealtert. Also ich habe abermals so viel Spaß gehabt. Man ist ein Liebesfilm.
Ja, und der Film funktioniert halt heute auch genauso wie damals.
Ja,
also
exakt,
diese genau. Thematik und ist komplett
die Dialoge,
zeitlos.
Da merkt man einfach, ne? Ja, genau. Und Tarantino ist einfach auch ein unfassbar guter Autor. Ja, also die Dialoge, ja, sind mega, sind zeitlos. Und daran merkt man einfach auch, dass er ein guter Autor ist. Ich habe nochmal so viel Spaß gehabt bei diesem Dialog zwischen Dennis Hopper und Christopher Walken, ja. Walken, der ja prädestiniert ist, einen italienischen Mafiosi zu spielen, und Dennis Hopper mit seiner Abgewichstheit, der da auf diesem Stuhl sitzt, ja, und genau weiß, er wird sterben, aber denkt sich dann so, und man verzeih mir meine Aussprache, aber ich spreche jetzt in der Sprache, die ich will, diesem scheiß Ithaka würge ich jetzt nochmal einen rein, und wie er dem dann so die Geschichte erzählt, ja, von Sizilien, wo die Mauren eingelaufen sind und alles gebumst haben, was nicht nagelfest ist, und dass er als Italiener ja eigentlich ein halber Nigger sei. Das ist so unfassbar. Das ist ein unfassbarer Dialog. Und
absolut.
Und ich zitiere hier großartig. Nur, also um Gottes Willen, also ich bin weit entfernt, irgendwen rassistisch zu behandeln oder zu beschimpfen, aber
ich glaube, die Hörer von Antenne Traumstadt
wissen das.
So, ja. Großes italophiles Herz.
Ja, genau. Und unfassbar schnell inszeniert, mit heftigsten Gewaltspitzen versehen. Es gab ja vor kurzem eine Ankündigung vor ein paar Wochen von in UK von der Arrow Video. Mhm. Da kommt eine neue UHD raus, 4K und eine 4K Blu-ray. Ah, liebäugel ich schon mit. Ich bin auch so ein bisschen abgeschreckt vom Preis, aber
und vom Cover. Und
vom Cover auch, ja, natürlich. Vom Cover. Aber ich habe meiner Frau von dem Film erzählt und die kennt ihn nicht. Mhm. Und ich habe hier nur die UK Blu-ray. Und deswegen warte ich jetzt noch mit der Bestellung, weil meine Frau guckt nicht so gern in Originalfassung, in der Hoffnung, dass ihr vielleicht... Ich habe ihn noch nie auf Deutsch gesehen. Ich bin gespannt, falls es einen guten deutschen Release gibt, wie da die Synchro ist.
Also ich kenne ihn, damals habe ich ihn im Fernsehen gesehen, tatsächlich das erste Mal. Und vermutlich war er da auch, hat er da so ein bisschen Federn gelassen. Ich kenne tatsächlich auch nur die deutsche Synchronisation davon. Und ich habe ihn jetzt auch schon sehr lange nicht mehr gesehen, aber ich habe ihn lange Zeit oft gesehen und jetzt aber schon lange halt nicht mehr. Ich habe damals diese Quentin Tarantino Box gekauft, da ist er drin. Mhm.
Da ist aber sogar Unrated drin. Das ist die einzige deutsche VÖ, wo der Unrated drin ist.
Aha, okay. Ja,
das wusste ich. Und das ist schon ein großer Unterschied, gerade in dieser Szene, wo Patricia Arquette von James Gandolfini rund gemacht wird, gibt's einige Cuts in der R-Rated und damit auch in der Ab-18-Version der regulären.
Okay, super. Ja, wird definitiv in absehbarer Zeit auch mal wieder bei mir im Player landen. Ich wollte ja sowieso mal so eine kleine Tarantino-Retrospektive machen, nachdem ich jetzt eine sehr, sehr lange Tarantino-Pause gemacht habe, bewusst.
Ja, das ist eine gute Idee. Ich hab ja vor 2 Monaten Pulp Fiction nochmal gesehen und war auch abermals, hat einen ähnlichen Effekt wie True Romance gehabt. Ich war irgendwann überdrüssig von Pulp Fiction und hab den jetzt sehr, sehr lange nicht gesehen. Und der ist auch unfassbar. Also ist so ein toller Film. Ja, da muss man sagen, der Hype war gerecht. Also der ist gerechtfertigt, der ist mega. Mega gealtert.
Ja, mein Haupt.
Von daher steht bei mir auf der Liste jetzt Jackie Brown. Das war bis dato immer mein Lieblings-Tarantino.
Und den habe ich nur einmal gesehen und fand ihn damals super. Aber das war schon quasi, ich habe das erste Mal gesehen zu einer Zeit, wo dann, glaube ich, Kill Bill dann auch kam. Und dann ging das ja noch relativ schnell Schlag auf Schlag. Ich meine, da hast du immer große, und also ich weiß nicht, wie viele Jahre zwischen Kill Bill 2 und Inglourious Basterds war. Da war, glaube ich, schon ein größeres Zeitfenster.
Naja.
Aber zwischen Inglourious und Django Unchained und The Hateful Eight und Once Upon a Time in America waren dann jetzt immer nur noch 2 Jahre oder sowas, ne?
Ich, naja, schon mehr. Aber ich weiß, hast du Once Upon a Time mittlerweile mal gesehen?
Nee, ich habe auch The Hateful Eight immer noch nicht gesehen, weil ich hatte halt keinen Bock mehr auf Tarantino. Ich war so irgendwie so genervt und gelangweilt davon irgendwann, weil ich weiß es nicht, keine Ahnung, war mir so egal geworden. Deshalb,
ja, es war ja mal auch streckenweise arg überhyped, ne? Also,
ja, das kommt dann noch dazu. Also mein Hauptherz ist auch Kill Bill, ganz klar. Ich konnte auch zu Pulp Fiction nie den, das war kein Herzensfilm. Ich habe den gemocht, ich fand den super. Ich habe auch seine Qualität damals schon erkannt und habe den aber, ich glaube, insgesamt vielleicht 4-mal gesehen in meinem Leben und habe irgendwie nicht so diesen Hang dazu, mir den anzugucken. Kill Bill habe ich häufiger in den Hang, aber ich tue es halt nicht und ist definitiv einer meiner Zukunftspläne für diesen Sommer, mir Kill Bill 1 und 2 hier auch mit meiner besseren Hälfte anzugucken, denn damit erreiche ich den auch.
Ah, sehr gut. Hast du denn noch eine Wiedersichtung?
Ich schuldete noch etwas und das will ich jetzt hier gerne einlösen. Ja, es ist Peter Hames, der Outland gedreht hat.
Ah, cool.
Ich habe gerade eben geguckt, da kam mir dann auch direkt was aus dem Regal entgegen. Aber so ist das.
Für die, die Outland nicht kennen, auch bitte dringend nachholen.
Oh ja, toller Science-Fiction-Film und auch gleichzeitig Gefängnisfilm, Sean Connery-Film.
Und wenn ihr das Relikt nicht kennt, auch nachholen. Ist auch ein toller, einer der besseren Horrorproduktionen der 90er.
Ja, und das Relikt ist ein Film, den habe ich zum Beispiel damals nie geguckt, als er gefühlt jede Woche im Fernsehen lief. Ich habe ihn nie geguckt, weil mich das so genervt hat.
Ich habe ihn sogar noch im Kino gesehen, aber mir fällt gerade ein, wir als Antenne Traumstadt, der kennt, also ist der bekannt? Ist der steht der in der vorderen Reihe oder müsste man den mal besprechen?
Der ist bekannt, den könnte man auch gern mal besprechen, aber der hat schon so seine Fangemeinde. Also der wird als Monster-Horrorfilm doch gut anerkannt, vor allem deshalb, weil da gab es nicht so viel zu dieser Zeit. Das ist ja so ein Mitte-90er-Ding und da war das Monster-Kino so tot, wie zu der Zeit das Zombie-Kino tot war. Aber ja,
97 ist der, ne?
Da war dann ja eher wieder so die Slasher-Welle mit den Hufen am Scharren. Aber das ist ja das Schöne am Horrorfilm. Es kommt ja immer alles wieder, verschwindet, dann variiert es sich leicht. Und ich glaube, es gibt kaum ein Genre, was immer so im Wandel und in der Bewegung ist, wie das Horror-Genre.
Ja, das stimmt.
Aber deshalb lieben wir es ja auch mitunter. Ja, ich hatte noch eine Wiedersichtung, auf die ich mich unglaublich gefreut habe und auf die du dich ja auch sehr freust. Und ich weiß auch, dass unser Gregor sich freut, denn der ist gerade sein Glück auch am Versuchen, noch an eine wunderschöne Night of the Living Dead VHS-Edition zu kommen. Also wohlbemerkt, der VHS-Dummy, nicht die Original-VHS-Kassette, die es da ja auch gibt. Ich spreche hier von der VHS-Edition.
Ich habe da an mein Glück nicht mehr geglaubt, nach Wochen des Wartens nach Bestellung. Also ich hatte das Ding eigentlich schon abgeschrieben und mich innerlich auf die Amaray eingestellt.
Ja, ich hatte auch schon irgendwie gedacht, irgendwas stimmt doch da nicht, weil manche Leute dann irgendwie hatten sie auf einmal, andere Leute hatten sie nicht und dann konnte man sie erst nicht vorbestellen, obwohl es gesagt wurde. Dann war sie 2 Wochen später in den Shops. Manche Shops hatten sie gar nicht, andere Shops hatten schon eine Woche danach gesagt, es gibt sie nicht mehr. Dann hatten wir Preise bei eBay, die schon so um die 80 Euro lagen für Artikel, die noch gar nicht erschienen sind. Und dann immer wieder irgendwo gab es neue Termine. Also man konnte sich wahrscheinlich 4 bis 5 unterschiedliche Termine angucken und vom Label selber hörte man gar nichts. Und das ist ja leider so ein bisschen häufig, würde ich sagen, dass wir manchmal einfach nur Dinge vorab bezahlen und wenn dann irgendwie mal eine Verschiebung kommt, erfährt man das dann selbst nur durch Nachgucken in den Shops. Aber die Label kommunizieren oft nicht.
Ja, ist schade, ne?
Ja, total.
Ich meine, wir Sammler oder wir Fans, Genre-Aficionados, wie immer man uns betiteln mag, wir lassen da wirklich eine Menge Geld da. Und ich meine, jetzt sprechen wir von der Edition, die 40 Euro kostet.
Ja. 50 teilweise, also auch als normaler Preis im Shop.
Wir hatten uns ja vorher darüber unterhalten, sehr, sehr hart an der Grenze, was den Preis betrifft. Ich habe die Edition ja jetzt in den Händen gehalten und also habe ich zu Hause Und ja, sie ist wertig. Also sie ist signifikant wertiger als andere VHS-Editionen, die man sonst so kennt. Es ist ein dickeres Pappmaterial. Das passt schon alles. Für einen Film, der sehr, sehr begehrt ist, ist es okay. Aber die VÖ-Politik, man wusste ja gar nichts. Und wie du schon sagtest, ne, du haust die Kohle da raus. Ja, irgendeiner arbeitet mit der Kohle und man kriegt aber keine Informationen. Dass es Verzögerungen gibt, das ist ja auch okay. Das gibt's ja immer wieder, gerade aktuell. Du weißt ja nie, wie in der Pandemie irgendwelche Werke geschlossen sind. Die Leute im Homeoffice, da gibt's immer wieder Verzögerungen. Aber die Art und Weise, wie eben mit der Community, nenne ich sie jetzt mal, also mit uns kommuniziert wird oder eben auch nicht in dem Fall. Ja, also das, wenn man sich da andere Labels anschaut, und da bin ich auch gern gewillt, meinen Namen zu nennen, wenn man sich so ein Arrow-Video anschaut, die haben in der letzten Zeit eine Menge Scheiß gebaut, wenn man es so formulieren mag, mit Rückrufen, aber die haben eine sehr gute, offene Kommunikation. Mir fällt hier im deutschen Raum auch noch Wicked Vision Media ein.
Ja, Wicked Vision hat immer wirklich Kontakt zu den Leuten.
Ja, die wirklich auch, wenn man was postet irgendwie oder was kommentiert, auch antworten. Mhm. Ja, und das erwarte ich ja noch nicht mal. Aber wenn es irgendwie eine Verzögerung gibt, dass man dann zumindest irgendwie, wir sprechen ja hier von Produkt, wo wir uns mega drauf freuen. Und ich weiß, was wir die letzten Wochen, wie oft wir gechattet haben, ne? Irgendwie so, ja, hier heute gibt bestimmt Versandbestätigung oder.
Ja, man freut sich wie ein kleines Kind. Und das ist ja auch das
eigentlich. Man freut sich total, aber eigentlich wird der Release ein Jahr vermiest. Ich meine, ja. Ich war ja irgendwann so weit, dass ich gesagt habe, so, ich habe gar keinen Bock mehr auf die Edition.
Das ist auch das Ding, weil wir haben ja sowieso schon immer eine hohe Wartezeit. Das ist ja ganz normal. Wenn Label XY irgendwas ankündigt und ich in eine Vorbestellung gehe, weiß ich, okay, der Film kommt sowieso erst nächsten Monat. Dann stelle ich mich darauf ein, ich habe einen Termin in etwa. Wenn ich dann aber merke, okay, wir können den Termin nicht einhalten, dann fände ich das irgendwie nett, wenn man wenigstens auf den Netzwerken dann auch postet, hier, sorry, wir können den Termin nicht halten, weil man ist ja auch immer der Erste, der da postet, wenn er was ankündigt. Das heißt, wir, XY kündigt was an, XY kriegt von mir mein Geld, also erwarte ich dann wenigstens ein bisschen Kommunikation, wenn ich sie schon nicht aus dem jeweiligen Shop bekomme, was man ja auch nicht unbedingt erwarten kann, weil die Shops wissen es ja unter Umständen auch nicht. Die werden ja nicht vom Presswerk informiert. Das Label wird informiert und das Label müsste diese Information weitergeben.
Den Shops kann man da keinen Vorwurf machen. Genau. Ja, also, oder als letztes.
Ja. Naja, aber klar, das hat aber auch tatsächlich nichts mit Corona zu tun. Es gibt immer schon Label, die hauen ihre Sachen raus, um sie an den Mann zu bringen. Die Leute kaufen es, aber weh, man stellt eine Frage, öffentlich schon mal gar nicht. Bei persönlichen Nachrichten, ja, da geht's dann irgendwie meistens. Aber es gibt halt Label, die sind sehr nah dran, wie Anolis oder Wicked oder auch Subkultur. Aber manchmal, naja, egal, gut. Aber
du hast Night of the Living
Dead. Ja, ich habe ihn gesehen. Ja, ich konnte es auch überhaupt nicht abwarten. Habe auch direkt 2 Tage danach in den Player geschoben. Und ich war total begeistert. Also ich war lange nicht mehr so schön erfreut, einen Film zu sehen, den ich lange nicht mehr gesehen hatte. Zuletzt auch eigentlich noch nie in guter Qualität. Und ich habe auch nicht so einen tollen Film erwartet. Ich hatte den, ja, so okay in Erinnerung. Aber würde den heute doch weitaus höher einschätzen, obwohl er gar nicht viel anderes macht als Romero selber. Also Savini hat ja hier Regie geführt. Variierte doch kleine Sachen immer wieder. Da wird auch ein anderes Ende, was auch ein sehr schönes Ende ist. Und hat Tony Todd zu bieten, Bill Mosley, wie heißt der andere noch, der auch im Zombie-Clan mit drin ist, Tom Towles. Also was die Darsteller angeht, super. Wie heißt unsere Hauptdarstellerin gleich? Die ist wirklich eine super Barbara, die auch eine tolle Entwicklung im Film durchmacht. Alles an dem Film funktioniert. Du hast diese tolle Atmosphäre, dieses ländliche, nur halt diesmal in Farbe und nicht so übel nachkoloriert wie mit der kolorierten Originalversion von Romero. Und du hast dieses schöne Zombie-Make-up, was mich so ein bisschen noch
Patricia Tallman.
Ja, genau, Tallman. Ja, genau, Tallman, die Frau mit dem tollen Nachnamen.
Pardon.
Patricia Tallman. Die ist toll und das Make-up ist toll. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es könnte auch Ich habe das Gefühl, ich muss danach sofort Return of the Living Dead gucken. Weil der ist zwar älter, aber der spielt noch so, als könnte er so im gleichen Universum spielen. Ich meine, in Return wird ja Night auch angesprochen als Film, der existiert, der aber eigentlich die Wahrheit erzählt, tralala. Ja, ich war mega begeistert. Der Film ist nicht wirklich gory, also die Gore-Fraktion wird jetzt hier nicht unbedingt so hochspringen wie jetzt damals bei Dawn oder bei Day.
Ist interessant, oder? Total. Man hätte ja eigentlich was anderes von dem Special Effect Guru, der 80er, 90er erwartet.
Ja, aber er hat sich hier auf die Figuren konzentriert. Er hat sich darauf konzentriert, kleine Alternativen zu schaffen, um dem Zuschauer, der Romeros Film kennt, so diese Aha-Effekte zu verpassen.
Ja, er hat also so wie ich in Erinnerung hatte, er super gemacht. Ich habe ihn auch ewig nicht gesehen, das letzte Mal auf irgendeiner halbwegs geschnittenen VHS. Ich kann auch bis heute nicht nachvollziehen, dass dieser Film jemals beschlagnahmt war in Deutschland. Das ist ein Witz.
Es ist also nicht nachvollziehbar. Ja, vielleicht, es gibt am Ende eine Szene, bei der ich mir vorstellen könnte, die das erklären könnte, aber keine Beschlagnahmung. Das wäre dann so typischer Cut oder sowas, ne? Aber da ist mal wieder irgendwas schiefgelaufen in den Gehirnen der entscheidenden Menschen. Ja, toller Film, tolle Veröffentlichung. Also ich habe bisher nur den Film geguckt. Ich würde sagen, das Warten hat sich gelohnt und ich kann den Film uneingeschränkt empfehlen.
Bei mir steht er auch wieder aus dem Regal raus. Also so, ich habe den auch hier ganz oben auf der Warteliste für die nächsten Sichtungen.
Eine Sache, was mir beim Gucken auch noch aufgefallen ist, er hat einen sehr zurückhaltenden Score, der sich fast permanent im Hintergrund hält und dadurch aber so ein ganz eigenes Feeling verbreitet. Das habe ich auch lange nicht mehr gehabt. Also ich war danach fast euphorisiert, was ich überhaupt nicht erwartet hätte.
Ach, echt?
Ja. Also ich habe diese Edition, die thront hier neben der Zombie VHS Edition von Koch und das ist so ein kleiner Kasten des Rückblicks in die seligen Zeiten der Videothek.
Ja, schade, dass Tom Savini da nicht mehr in Sachen Regie gemacht hat.
Eine direkte Fortsetzung wäre toll gewesen. Wieder mit zum unserer Beispiel Patricia Tallman, die sich dann da durch das neue Amerika quasi kämpft, was sich da gerade aufbaut.
Er hat ja danach irgendwie nicht wirklich was gemacht. Irgendwie drei Kurzfilmen oder Episodenfilmen ein Segment gemacht. The Theater Bizarre. Habe ich aber auch nur von gelesen, habe ich noch nicht gesehen. Da hat auch Richard Stanley einen Beitrag zu geleistet. Und dann irgendwann nochmal zur Creepshow-Serie, die vor 2 oder 3 Jahren rauskam. Und das war's.
Ja.
Glaube ich.
Ich glaube,
das... Bin mir nicht ganz sicher. Also ich habe zumindest von ihm so nichts mehr gehört. Ich weiß auch gar nicht, was er aktuell macht. Ich meine, die Zeiten von Handmade Special Effects sind ja leider weitestgehend... vorbei.
Ja, er taucht halt schon mal irgendwo als Gastrolle vielleicht auf, ne, oder gibt ein Interview oder tourt auf Conventions.
Ja, ich glaube auch, finanziell tut ihm da nichts arg weh, wenn er halbwegs gut gewirtschaftet hat, da bin ich mir sicher. Und der macht doch immer total, der ist immer gut gelaunt, wenn man ihn in Interviews sieht. Das finde ich immer sehr sympathisch. Der ist immer gut drauf. Cooler Rewatch. Night of the Living Dead steht bei mir dann als nächstes auch an. Wir haben eine gute Folge diesmal hingelegt. Also wir haben, ich kann mich daran erinnern, beim letzten Mal habe ich so rumgemosert. Ich habe nicht so wirklich Gutes geschaut. Davor warst du dran und diesmal haben wir beide, glaube nur coole Sachen geschaut.
Ja, so, ich glaube, Happy Hell Night war da noch das Schlechteste, was hier besprochen wurde heute. Ansonsten sind wir positiver Dinge. Das ist auch beim nächsten Mal weiter oben bleibt, denn ich habe ja einiges so in letzter Zeit bekommen, was vielleicht beim nächsten Mal mit einfließt. Wobei ich jetzt schon sagen kann, beim nächsten Mal, falls ich es nicht vergesse, wenn ich es vergesse, kann man mich ja nochmal dran erinnern, mir ein ganz obskurer Film über den Weg gelaufen ist, den ich gar nicht einschätzen konnte. Und ja, davon möchte ich ein andermal berichten.
Ich würde sagen, wir sind durch für heute, oder?
Genau. Ich würde sagen, wir verabschieden uns hier an dieser Stelle. Mein Name ist Björn Candidus und ich wünsche allen Hörern und Hörern einen wunderbaren Resttag.
Schönen Abend. Ciao.